Landsberger Allee, Weißenseer Weg. Achtung, abzweigende Linienführung. Letzte Haltestelle auf der Stammstrecke. Alte Försterei. Endhaltestelle, bitte aussteigen.
Ja, wir haben uns lange nicht gehört, war Ralf?
Ja.
Tag erstmal.
Tag, Robi.
Wochenlang her. 157 müsste das jetzt hier sein. Wir haben uns ganz genau am 24. November das letzte Mal gehört.
Und wir mussten gerade nachschlagen, welche Nummer wir haben. Wir wussten es einfach nicht mehr.
Genau. Und inzwischen hat Deutschland die Women's Euro 29 bekommen. Aber nicht Berlin, wie ich eben schon gesagt habe, sondern Deutschland. Und zwar mit Wolfsburg und Leipzig haben sich.
Sind die nächstgelegenen Spielorte von Berlin ausgesehen.
Hamburg, Stuttgart, Gelsenkirchen und Berlin haben als Spielorte abgelehnt. Wie man in den Zeitungen nachlesen konnte, Iris Spranger hat es relativ gut, also ohne dass ich Iris Spranger gut finde, aber sie hat es relativ gut bewertet.
Und einfach und schnell.
Ja, sie hat gesagt, die UEFA, was ist das, die UEFA? FIFA? UEFA,
war? Nicht der Veranstalter, ja, die UEFA, ja.
Hatte begründet, dass man, oder hat gefordert, dass Schweizer Recht angewendet wird. Also das heißt also Streitigkeiten nur in der Schweiz.
Und auch nur mit Schweizer Anwälten.
Und nur mit Schweizer Anwälten. Der Veranstaltungsort, also in dem Fall das Olympiastadion, hätte 4 Wochen brach liegen müssen. Es hätte keinerlei Veranstaltung da geben dürfen, egal ob man da spielt oder nicht spielt, das entscheidet dann der Veranstalter. Und Berlin solle für Fehler Dritter haften. Und wie gesagt, die anderen Orte haben sich da auch, haben gesagt, nee, also wir sind hier nicht der willfähige Ausführer von irgendwelchen Machenschaften. Das machen wir nicht. Unter den Bedingungen ist uns das zu teuer. Wir sind dem Steuerzahler verpflichtet. Und deswegen haben wir keine Euro in Berlin.
Genau, 43 Millionen hatten sie sogar schon eingeplant.
Genau.
Und die sind jetzt wahrscheinlich für soziale Zwecke frei.
Mhm.
Nicht wahr, Frau Spranger? Falls sie zuhört. Ja, es ist zum ersten Mal übrigens, dass sie dieses Schweizer Recht anwenden, weil in den Jahren zuvor war es wohl nicht so, glaube ich.
Ja, wir müssen uns, also der DFB hat sich eher der Forderung unterstellt oder hat unterworfen. Wir müssen über den DFB eigentlich nicht mehr reden, außer dass er reformiert gehört. Dass er nicht mehr in der Form, wie er jetzt gerade aktiv ist, überlebensfähig ist und den Fußball zerstört. Und die Macht, die der DFB hat, die könnte man ganz anders ausnutzen. Man könnte zum Beispiel den Friedenspräsident Infantino mal in Schranken weisen, aber dazu bräuchte es andere Köpfe.
Definitiv. Mal davon abgesehen, dass der DFB der größte Sportverband der Welt ist, ist es ein zahnloser Tiger.
Und Europa ja der größte TV-Markt.
Ja.
Überhaupt, also man hätte so ja ein Druckmittel, man könnte einfach die FIFA und die UEFA, naja die FIFA vor allen Dingen, könnte man vor sich hertreiben, wenn man sagt, nö, okay, wir wollen keine, wir übertragen das dann nicht, dann macht doch, was ihr wollt. Aber gut, kommen wir
erstmal zu dem Schönen, wo wir heute sind. Wir sind heute nicht im Sendungszentrum Landsberger Allee.
Nee, wir sind heute mal in Köpenick.
Ja, 500 Meter vom Gründungsort von Union entfernt, von der Plönzeile 41.
Ja.
Hier atmet man Geschichte. Wir sind in Oberschöneweide.
Ja, ich atme gerade Bier ein.
Ja, Prost.
Wir haben aber auch Erfolge bei den Frauen.
Ja.
Wir haben nämlich nicht nur die Frauschaft des Jahres. Berlin hat die Champions 2025 gekürt. Und hat unterschiedliche, um mal mitzunehmen, unterschiedliche Wettbewerbe. Also es wird die Mannschaft des Jahres gekürt und die weibliche Mannschaft des Jahres, sagen sie. Und ich sage natürlich dann der Frauschaft zu. Also ja, irgendwie ein bisschen komisch. Aber wir sind, wie gesagt, die Frauschaft des Jahres geworden, Union Berlin. Und natürlich haben wir auch die Trainerin des Jahres gestellt mit Eileen Pöse.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Genau, kann man nur so sagen. Also zum ersten Mal glaube ich, dass eine Frau Trainerin des Jahres ist, ja klar, ist eine Frau.
Ja.
Aber ich glaube, bisher gab es auch nie eine Frau als
Trainerin
des Jahres.
Also Preisträgerinnen des Vorjahres waren die Alba-Frauen bei Frauschaft des Jahres. Aber Trainern ist ja nicht nur, das sind ja auch die ganzen Offiziellen, die so gekürt werden können. Und da war halt im Vorjahr, glaube ich, irgendwie die Füchse. Der Füchse-Manager oder so. Und dann hat sich die DFL der Frauen gegründet.
Genau.
Die nennt sich allerdings schön, wenn man sich den hier aufschreibt.
Definitiv. Die Frauenbundes.
Genau, Frauen, FFBL.
Frauenfußball-Bundesliga e.V.
Genau.
FFBL, genau.
Und wenn man gestern aufmerksam das Sportstudio verfolgt hat, wo beide Kapitäne von Union zu Gast waren, dann konnte man auch mitkriegen, dass das sehr auf Zustimmung der ganzen Truppe von Union stößt, dass der DFB da auch wieder ruhmreich versagt hat.
Ja.
Indem er die Investitionen, die er getätigt hat, auf die eine Stufe stellt mit denen, die die Mitglieder dieser e.V. Einbringen und sich sogar ein Überstimmrecht sichern wollte.
Und das vor allen Dingen, nachdem alles ausgehandelt war. Also gar nicht erst zur Diskussion gestellt hat, sondern einfach gesagt hat, wir wollen das so und das kurz vor Gründung. Und da haben endlich mal die Vereine Rückgrat bewiesen gegenüber dem DFB und haben gesagt, nö, dann machen wir es halt ohne euch. Rückkehr vom DFB ist wohl nicht ausgeschlossen, aber erstmal ohne. Und das finde ich völlig, völlig okay. Ich meine, wir kennen nicht jede Klausel. Vielleicht ist eine Klausel drin, dass die Gründungsmitglieder ein niemals Abstiegsrecht haben. Man weiß es nicht.
Ja, glaube ich ehrlich gesagt nicht, nein. Weil man will ja eigentlich einen Wettbewerb haben. Und man will vor allen Dingen den vernünftig vermarkten, weil so wie bis jetzt ist, kann es ja nicht weitergehen.
Aber gut, dann hätte man auch die zweite Bundesliga auch mit reinnehmen müssen. Oder sollen.
Vielleicht kommt das irgendwann. Ja. Vielleicht will man erstmal nur anfangen, überhaupt irgendwas zu machen. Aber wie gesagt, ich finde es erstmal gut, dass man sich selbst eine Basis gibt und dass man seine Interessen erstmal durchsetzt und wie das dann weitergeht.
Und wenn ich richtig gelesen habe, wollen die Vereine wohl 800 Millionen investieren. Das ist schon ein Hammerbetrag. Damit kann man schon einiges machen. In die Infrastruktur nicht jedes Team der Frauen spielt in großen Stadien. Viele spielen auf irgendwelchen kleinen Sportplätzen. Da macht es endlich Sinn, denen auch mal natürlich eine Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, dass die auch mal in anderen Stadien spielen können.
Erstens, zweitens hat man beschlossen, dass es im nächsten Legislatur oder nächsten Saison keine englischen Wochen geben wird in der ersten Bundesliga. Es sei denn, man spielt europäisch. Weil weder eine EM noch eine WM im Hause steht, kann man sich das leisten. Und es gibt eine normale Winterpause von anderthalb Monaten. Und das sind so erstmal die Eckpfeiler, die rausgekommen sind. Ja. Und ansonsten haben unsere Frauen in Hoffenheim gespielt. Das können wir mal kurz anreißen. Ne?
Ja, und 3-0. Ja, leider drei Tore kassiert.
Und sag ich mal, teilweise auch, ich sag mal, wenn ich das 2-0 sehe, noch vor Augen, wie Jenny Hipp da den Ball zurückspielen will zu Katja, das ist ja so ein typisches Tor gewesen. Abstimmungsfehler. Also wir haben uns da auch ein bisschen selber reingemacht, aber die Mannschaft wird morgen eine andere sein. Es sind einige Verletzte wieder genesen. Ehemalig Verletzte, wieder Chinesen.
Flutlichtspiel, 18
Uhr. Gegen Frankfurt und ja, haben wir nur ein Spiel der Frauen verpasst.
Ja, genau. Ach so, und die Präsidentin des neuen oder Vorstandsvorsitzenden, ich weiß nicht genau, von der Frauenfußball-Bundesliga e.V. ist eine Frankfurterin, glaube ich.
Das macht Sinn. Frankfurt ist ja da schon lange drin. Übrigens hat heute Viktoria gegen
Viktoria Berlin gegen Turbine Potsdam.
Derby.
Und wie ist ausgegangen?
Keine Ahnung, hat nicht geguckt mehr. Ja, kommen wir zu den Männern.
Ja.
Da gibt es ja heute Ofert Neuheit. Aktuell gerade dürfte das so sein. Das ist gleich Anpfiff für Urs Fischer.
19:30 erst, oder?
Spielt er erst 19:30?
Oder? Ich dachte, das ist das letzte Spiel. Nee, das ist Bremen gegen Stuttgart, das ist das letzte. Das ist 17:30. Doch, dann ist es jetzt gleich. Ja, es gibt eine Neuerung. Unser Trainer des Jahres, der USR, ist zurück in der Bundesliga. Genau.
Wie fandest du die Nachricht?
Ich habe die Nachricht bekommen von Bettina. Hallo Bettina, wenn du zuhörst. Und sie schreibt, oh nein. Und dachte ich, was meint sie denn jetzt? Und dann habe ich die Nachricht gelesen und dachte, oh oh. Und dann auch noch nach Mainz. Ich sage mal so, es ist immer für mich persönlich ist es tragisch, wenn es zu einem direkten Konkurrenten geht. Und es sind direkte Konkurrenten. Andererseits kann ich aber verstehen, dass es eine Aufgabe für ihn ist. Es ist erste Bundesliga. Es ist ein Traditionsverein, auch wenn sie die Tradition manchmal ein bisschen übertreiben mit ihrem komischen Fasching. Und ich glaube, er suchte eine Herausforderung und da, die kriegt er dort.
Ich fand's auch relativ komisch und bewundere Taktik und so, dass die das in ihrer Aufnahme erfahren haben und dann auch drinnen gelassen hätten. Ich hätte, glaube ich, ausgemacht, wenn wir an dem Tag aufgenommen hätten und hätte mich erstmal versucht zu sammeln. Die Gerüchte, ihr habt es ja schon länger. Also das war ja schon immer im Gespräch, aber Urs Fischer war auch schon immer im Gespräch. Und da von daher war ich nicht so überrascht und konnte mir auch Mainz absolut vorstellen. Das ist so, also niemand konnte wirklich erwarten, dass der ehemalige Partner, die ehemalige Partnerin jetzt für immer Single bleibt. Na klar stellt man sich vor, dass er irgendwo einen Job kriegt, aber am Ende muss er natürlich auch zeigen, dass er ein guter Trainer ist und da wünschen wir ihm in Mainz natürlich viel Erfolg. Nicht wirklich. und ja, wir sehen ihn ja am 10. Januar in Berlin. Das ist der positivste Teil, finde ich, von der ganzen Sache. Aber ja, irgendwo sehe ich Urs Fischer immer noch gerne. Ich habe auch am Donnerstag Tatsache so ein bisschen in die Conference League reingeguckt. Wegen ihm, also wegen seiner Ansprache und so weiter. Aber das ist... Wir waren auch nur ein Job für ihn und sicherlich ist er ein herzlicher Mensch und ein sehr lieber Mensch und hat uns in Höhen geführt, wo wir nicht mehr zu wagten, davon zu träumen. Wie die Choreo damals bei der Verabschiedung von der Waldseite auch war. Und insofern, das muss man mitnehmen, das muss man behalten, das gibt's nicht zurück. Das wird auch nicht so einfach wiederkommen. Trotzdem ist es despektierlich gegenüber Steffen Baumgart, wenn man in irgendeiner Form sagt, wir hätten gerne Urs zurück, weil Steffen Baumgart ist jetzt der aktuelle Partner.
Und macht seine Arbeit aus meiner Sicht sehr gut.
Da kommen wir gleich zu, aber. Ja. Aber wie gesagt, und Urs Fischer ist der Partner vom Autoverkäufer Christian Heidel. Und insofern sollte es so sein, Olli Runert hat uns auch verlassen. Also im Prinzip.
Da bin ich nicht gar nicht mal so traurig.
Ja, hatten wir aber schon ein Thema. Ja. So, dann haben wir.
Ich habe hier aus der Schweiz von Corinne, hatte mir geschickt, dass der, ich glaube, der Blick war es. Die haben getitelt: Der Antivulkan ist wieder da, als wäre er nie weg gewesen.
Ja, gut. Dürfen sie.
Könnte man so sagen.
Ja, denkbar schwere Aufgaben jetzt.
Ja.
Mal gucken. Also wir haben aber, wollen wir zu Fußball kommen? Oder hast du noch irgendwas?
Naja, ich sag mal so, aktuell sind ja gerade in den Stadien Sachen unterwegs, wo man sagt, das ist der feuchte Traum einiger Innenminister.
Und damit reden wir darüber noch, ja.
Fing in Wolfsburg an, was ich ja selber miterlebt habe und setzte sich jetzt fort, wenn ich es richtig gelesen habe, bei Leverkusen gegen Köln. Auch wenn sie es bestreiten, die Polizei, dass sie das so gemacht haben, wie es kolportiert wird. Aber Fakt ist, es hat solche Kontrollen gegeben.
Die Polizei in Leverkusen spricht von zwei Fällen, wo sie das gemacht haben. Ich verstehe immer nicht, dass man dann sagt, da waren nur zwei, die man in den Rechten beschnitten hat. Jeder Rechtsbruch ist zu verurteilen.
Ja, und ohne Verdacht. Gut, es gab vielleicht einen Verdacht, aber wir haben im Grundgesetz der Paragraph 1, die Würde eines Menschen ist unantastbar und was sie dort machen, ist menschenunwürdig. Jemanden bis auf die Unterhosen zu zwingen, sich auszuziehen.
Ja, der Innenminister von Nordrhein-Westfalen ist Leverkusen-Fan. Olle Reul.
Reul.
Und ja, ich weiß es nicht. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, unter den Bedingungen würde ich auch nicht mehr ins Stadion gehen. Also, selbst wenn ich nicht betroffen bin, qua meines Alters und man mich wahrscheinlich nicht ausziehen wird, ist das entwürdigend für jeden Menschen, der plötzlich sich in Unterwäsche darstellen muss. Also man stelle sich vor, das sind dann vielleicht noch Frauen, die von Männern dann angegafft werden, von Männern in Uniform. Aber das spielt auch keine Rolle. Man kommt sich ein bisschen dusselig vor und bei dem Wetter zieht man sich auch sowieso so an, dass man sehr warm gekleidet ist. Und die einzige Varianz, die ich sehe, dass man so jemanden kontrolliert, ist, dass es Tote gibt. Dass es eventuell Tote geben muss. Oder bis ich was, dass man so kontrolliert. Ich sag mal, ich bin letzte Woche, wollte ich zum Weihnachtsmarkt gehen, das habe ich dann abgelehnt, weil die Schlange am Einlass so voll war. War auch relativ warm. Und ich hatte einfach keine Lust, so lange anzustehen, weil man alle Leute kontrolliert. Ich sehe aber ein, dass man die Leute kontrolliert. Ja, aber da habe ich dann auch gesagt, gut, okay, ich stelle mir jetzt nicht eine Dreiviertelstunde hin, um 5 Minuten am Würstenstand zu stehen und 6 Minuten über den Weihnachtsmarkt zu laufen.
Aber bei einem Weihnachtsmarkt macht es ja noch Sinn.
Ja, ich sehe ja die Kontrolle. Aber wenn dann da auch noch Nacktscanner gewesen wären, dann wäre die Begründung stichhaltiger gewesen als in den sicheren Stadien.
Ja,
weil in den Stadien ist in den letzten Jahren niemand überfahren worden, von irgendwelchen Attentätern. Da ist nirgendwo eine Bombe hochgegangen und so weiter und so fort. Also die Situation, dass man den Weihnachtsmarkt kontrolliert, ist wichtiger, als dass man ein Stadion so kontrolliert. Ja, das will ich damit eigentlich bloß sagen. Und wie gesagt, die Freiheit muss über allem stehen. Die Freiheit jedes Einzelnen muss über allem stehen. Und du kannst nicht die Demokratie gefährden, indem du einen Polizeistaat draus machst, weil es Gefahren gibt. Mein Gott, dann gibt es eben Gefahren. Das ist eben so.
Mhm. Ja? Ja, aber du siehst das ja in den Stadien. Meine, dagegen muss ich sagen, bei uns das Polizeiaufgebot zu spielen ist relativ übersichtlich.
Dann muss man auf der anderen Seite sein.
Ja, aber in Wolfsburg, wo wir waren, du bist in Wolfsburg angekommen, auf dem Bahnsteig wieder.
Dann ziehen wir Wolfsburg jetzt mal vor. Also wir haben ja 4 Spiele von unseren, dann machen wir erst Wolfsburg und dann machen wir unsere Heimspiele.
Ja, genau. Und du kommst in Wolfsburg an und es stehen sofort dicke Spaliere von, in dem Fall hatten sie ihre Helme noch nicht auf, die haben sie ja später aufgezogen. Und du musst praktisch ganz eng an denen vorbei, um auf den Vorplatz zu kommen. Und auf dem Vorplatz wirst du schon wieder empfangen, musst zentral zum Fanmarsch, also dass sie dich kontrolliert, dann zum Stadion bringen. Da haben wir gesagt, nee, machen wir nicht, einige. Und haben uns durch und sind an der Seite lang gelaufen, so wie man normalerweise dann, wie wir ja auch mal gelaufen sind. Aber waren auch rechtzeitig am Stadion und haben uns schon gewundert, warum das so leer ist, wo die ganzen Ultras sind. Und die wurden dann praktisch mit dem Fanmarsch gebracht, bis ungefähr 200 Meter vor Stadion, 300 Meter. Und da haben wir uns gewundert, warum bleiben die denn da jetzt alle stehen? Und da standen die da und als wir drinnen waren, waren die immer noch nicht da. Und dann hieß es, die dürfen nicht rein oder wollen nicht rein oder weil sie ihre Fanutensilien abgeben müssen oder was auch immer. Gab da verschiedene Gerüchte. Ja, und dann kamen sie auf einmal rein. Aber es war ziemlich schlimme Stimmung, weil man hat draußen man hat den Zug aufgehalten. Und da waren wie üblich in Wolfsburg Pferde. Mhm. Also das komplette Aufgebot, ich glaube mehrere Hundertschaften. Und die haben dann den Zug draußen aufgehalten und haben gesagt, sie haben, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, von der Fanbetreuung verlangt, dass sie die Täter vom letzten Jahr rausgeben sollen oder nennen sollen, was natürlich keiner gemacht hat.
Was für Täter?
Naja, es gab ja im letzten Jahr, als man ins Stadion wollte, gab es ja diese Auseinandersetzung am Tor
mit Pfefferspray. Wo man sie auch schon gehindert hat, genau.
Ja, genau. Und also wie gesagt, das sind nur das, was ich gehört habe. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber man hat versucht, die Täter vom letzten Jahr ausfindig zu machen.
Die in Uniform auch?
Ja, wahrscheinlich die in Uniform nicht gerade. Also eine Krähe hackt ja der anderen Krähe kein Auge aus. Und als das nicht passiert ist, hat natürlich da die Fanbetreuung, soweit ich es weiß, abgelehnt. Wenn das stimmt, Da gab es natürlich dann die Greiferteams, die dann reingegangen sind und sich Leute rausgepickt haben. Und das haben dann zwar gesagt, es, wenn wir die haben, ihr könnt weiterlaufen, 200 Meter, ein Stück weiter, das gleiche nochmal. Natürlich, wenn die da reingehen, gibt es natürlich Auseinandersetzungen. Und du weißt ja, wie die das machen. Wenn die da mit ihren Greiferteams da reinsprinten und versuchen, Leute rauszuziehen, was sie auch getan haben. Völlig ohne Not. Völlig. Es gab keine Aggressivität aus dem Block. Null. Und trotzdem machen die so einen Scheiß und heizen diese Aggressivität damit an.
Das Interessante ist ja, dass ich mich ja nicht erinnern kann, dass in Wolfsburg jemals was passiert ist.
Ja.
Also seit aus Bremer Sicht, seit aus Kölner Sicht, seit aus irgendeiner Mannschaft her, irgendwie Wolfsburg war für mich immer so ein Pflaster, wo selbst die Einheimischen eigentlich froh sind, dass man als Auswärtsfans kommt, weil endlich mal was los ist.
Mhm.
Ja. Und ich weiß ja nicht, mit welcher Begründung man anfängt, da so ein Polizeiaufgebot überhaupt aufzubringen. Wir waren ja mal gemeinsam da, du ja. Wüsstest, wie ich reagiert hätte. Ich glaube, ich wäre wahrscheinlich unter den Leuten gewesen, die Greifer sich geschnappt hätten, weil ich ja mit so einem Polizeistaat überhaupt nicht klarkomme. Ich weiß nicht, warum die niedersächsische Polizei überhaupt so was macht. Ich sag mal, wenn Hannover gegen Braunschweig spielt, dass das vielleicht ein bisschen heiß ist und dass man da vielleicht versucht, die Fans so ein bisschen zu trennen, was man ja relativ einfach kann in Niedersachsen, gibt ja viele Wege und wenig Einwohner. War jetzt doof, nehme ich zurück. Aber wie gesagt, wenn man das da macht, ist okay, aber ich glaube nicht, dass es mit Wolfsburgern, Union mit Wolfsburg in irgendeiner Form eine Auseinandersetzung hat. Ja, nicht. Das wird eher belacht und die Wolfsburger Szene und wie gesagt, so eine Provokation endet natürlich immer darin, dass man dann auch eine Begründung hat, warum man so eine Polizeieinsätze macht, nämlich genau, weil man sich natürlich dagegen wehrt. Wer kontrolliert eigentlich die Polizei?
Ja, und gerade bei Niedersachsen oder in Wolfsburg hast du immer das Gefühl, das ist so das Versuchsfeld. Wie ich gehört habe, die haben ja in Niedersachsen diese Innenministerin, weiß nicht, die sich auch so von der SPD, die sich auch zu den, die in einem Interview meinte, die Kriminalität in den Stadien steigt.
Mhm.
Und man braucht diese ganzen Hilfen, KI und was auch immer, dass die das als Versuchsfeld betrachtet, um da einfach mal auszuprobieren, wie ist es denn? Wenn wir jetzt mit Fährten, was ist, wenn man die Greifteams einsetzen, was ist, wenn man die Fans mit Übermacht versuchen, hier in Zaum zu halten. Und da war null Aggressivität da von den Seiten der Fußballfans.
Robert Schröder hat das Spiel geleitet.
Mhm.
Khedira hat gefehlt mit einer Gelbsperre.
Mhm.
Seine fünfte Gelbe. Und Leiter hat gefehlt, weil, keine Ahnung, ein Sogi besser trainiert hat, hat Steffen Baumgart gesagt. Und ja, wir hatten eigentlich von Anfang an einen richtig guten Fußball gespielt, der nur einfach nicht erfolgreich war vorm Tor.
Ja.
Ja.
Es war ein Spiel, wo du eigentlich dachtest, ich sag mal, am Ende hatten wir 11-0 Ecken.
Hm?
Und da 11-0 Ecken und 0 Tore, aber 3 selber bekommen, bis wir da ein Tor haben wir gemacht. Aber wo sagt, wieso? Das hätte überhaupt nicht sein müssen.
Genau, in der 10. Minute gleich kontert Wolfsburg im eigenen Stadion. Da habe ich mir aufgeschrieben, Danilo ist zu weit weg von Wimmer. Also ich fand, die Rückwärtsbewegung ist schwer. Also grundsätzlich ist es schwer, wenn du hoch stehst, musst du schnell sein. Und Wimmer ist jetzt nicht der langsamste Spieler. Aber du musst ihn daran hindern, diesen Haken überhaupt zu machen. Und da war er zu weit weg, ohne dass er schuld ist an dem Tor.
Mhm.
Aber grundsätzlich, das ist natürlich das Problem, wenn man vorne nichts macht. Danke. Oder wenn man vorne nicht überzeugt, dass man hinten dann sehr offen ist, weil man ja, sag mal, am Vorstoß ist.
Ja, zumal Wolfsburg ja 14 Spiele in Folge zu Hause, also seit Januar, kein Spiel zu Hause gewonnen hat.
Da sind wir genau richtig gekommen.
Da kamen wir als Aufbaugegner natürlich wieder komplett richtig.
Dann war in der 22. Minute ein taktisches Foul von Kumbedi an Ansa, wo ich sagen muss, wenn man dann schon gelb belastet ist, dann sollte man dann auch mal gelb-rot sehen.
Mhm.
Ja.
meine, man hat in den ersten Minuten gemerkt, dass Union sehr bemüht ist. Mhm. Also sie haben das Spiel übernommen. Mhm. Sie haben versucht, aufs Tor zu gehen. Naja, und dann kommt halt in der 10. Minute halt so ein klassischer Konter. Mhm. Man ist vorne und versucht da, das, was du ja schon erwähnt hast, man versucht aufs Tor zu ziehen und dann auf einmal, ja, läuft man in den Konter rein und der Konter war super ausgespielt.
Ja, war er, aber wie gesagt, kannst du auf mehreren Positionen immer wieder verhindern,
ja.
Musst du aber resoluter machen.
Ja.
In der 29. Minute hat dann Ansa aus 18 Metern mal so eine richtige Chance.
Mhm.
Ja, aber hat er ein bisschen unplatziert geschossen. Und in der 30. Minute gibt es den zweiten Torschuss von Wolfsburg und das zweite Tor.
Hm.
Diesmal ist, glaube ich, Zuki ausgerutscht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, glaube auch, ja.
Und ja, ziemlich schwierig. Denn in der 40. Minute oder 39. zweimal Querfeld, habe ich mir aufgeschrieben. Zweimal Querfeld, fast das Tor.
Ja, war die Doppelchance, ja, genau. Ja.
Ach so, und dann kommt erst, dass Kumbela bei Ansa stempelt.
Hm?
Und da hätte er eigentlich gelb-rot sehen müssen, am 41.
Ja, vor allem, was mich verwundert, weil stempeln ist definitiv gelb.
Ja.
Und da gibt es eigentlich kein halbes Treffen, sondern getroffen, Punkt, gelb. Und er hat klar und deutlich gestempelt. Also.
Hm.
Aber gut, das hat der Schiedsrichter da in dem Augenblick ein bisschen anders gesehen.
Ja, Wolfsburg war irgendwie den Tag gut drauf. In der zweiten Halbzeit haben sie dann, sag ich mal, in der 60. Minute, kurz vor der 60. 3-0 dann noch gemacht. Dann war irgendwie null Stimmung mehr im Stadion so richtig, wenn man das so mitgekriegt hat.
Naja, bei uns im Block war ja sowieso nur Situationsstimmung, weil es gab am Anfang die Stimmungs mit dem Wolfsburg-Block, IMK. Und alle Bullen sind Schweine. Das hat noch funktioniert und ansonsten war ja bei uns komplett Ruhe, also nicht Ruhe, aber es gab keinen organisierten Support.
Verständlicherweise.
Ja. Genau, insofern war das natürlich ein bisschen tröge alles.
Dann steht es ja fast 4-0, aber Amura war am Abseits.
Ja.
Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, dass Nzoki seinen Fehler wieder gut gemacht hat beim Ausrutschen und zum 3-1 verkürzt.
Ja.
Und dann gab es mehrere strittige Szenen im Strafraum. Ich hätte schon längst mal Elfmeter für Union gegeben, aber in der 88. Minute hat Kolir Rakis Ilic Rikur quasi ausgezogen. Wo man sich sagt, wie weit muss er denn noch gehen, um zu zeigen, dass er ihn festgehalten hat. Ja, und da braucht man den VAR für, um das zu kontrollieren. Ich staune. Aber den hat Leo nicht so besonders platziert geschossen. Und so bleibt es eigentlich beim 3-1, auf wenn wir nochmal 15 Minuten Nachspielzeit gekriegt haben. Ich wüsste gerne mal, wofür.
Ja,
da das war nichts.
War nicht wirklich viel. Also ich habe am Ende auch überlegt, woher kommen die 15 Minuten? Ich kann es mir nicht erklären. Es waren auch keine großen Unterbrechungen zwischendurch.
Nee, das war wahrscheinlich einfach nur, mir ist ein bisschen kalt, ich muss noch ein bisschen länger hier laufen.
Ja.
Oder so.
Ja, definitiv. Also die 15 Minuten am Ende, ich habe gedacht, okay, da könnte noch was gehen. Aber letzten Endes.
Ja, Union war bemüht. Und du hast ja im Prinzip schon so ein bisschen gesehen, dass sie versucht haben, dieses Heidenheim-Dilemma in der Woche vorher wieder gut zu machen. Also sie waren richtig bemüht. Gegen Heidenheim, da können wir jetzt ja mal gleich dazu kommen, haben wir lange Zeit 1-0 geführt. Da war der Schiedsrichter Patrick Ittrich, der von mir wenig geschätzt ist, weil er eigentlich immer im Mittelpunkt stehen möchte.
Ach, kann ich ganz kurz nochmal
zu
Wolfsburg zurück? Wir sind kurz vor Abpfiff gegangen, weil es gab die Ansage, dass die Polizei draußen einige Sachen plant und sind praktisch kurz vor Anfang, weil wir hatten ja eine Zugbindung und der Zug fuhr, der wartet ja nicht auf uns, also wir müssen da vorher raus, wir können uns nicht auf irgendwelche Sachen einlassen jetzt. Und draußen standen dann auch schon ältere Unioner, die meinten, bleibt alle hier, dass wir da zusammen da durchgehen oder nee, wir müssen zum Zug. Ja, ist leider so, aber die bauten sich draußen schon wieder auf, setzten ihre Helme auf. Ja, das war Also ich hatte so eine Wut in mir. Ich hab dem einen entgegengerufen, ey, rüstet doch einfach mal ab, hier besteht doch kein Grund. Aber die hatten ihren Plan, die wollten ihr Screening machen, die suchten ihre Täter und das hätten die, haben die definitiv dann noch durchgezogen, aber wir waren rechtzeitig am Zug. Und ich muss sagen, ich hatte, neben mir stand einer vom WS. Ich habe mich am Anfang, ich hatte ein Video gemacht von so einer komischen Situation auf dem Feld, Wölfi. Mhm. Ja. Und da meinte er zu mir, ey, Handy aus dem Block. Hab versucht noch zu diskutieren, er hatte aber recht. Hallo Niklas, falls du hörst, er meint, er hört uns. Du hast komplett recht, Handys gehören definitiv nicht im Block und auch schon gar nicht per Video. Wir haben uns dann aber sehr angeregt unterhalten. Er war auch einer von denen, die draußen mit das Problem hatten. Und ja, war ein sehr angenehmes Gespräch. Er hat meinen Becher immer zur Hälfte aufgefüllt. war ein sehr nettes. Am Anfang haben wir diskutiert, aber ich muss sagen, unterm Strich, Leute, Handys aus dem Block, bringt nichts. Und naja, jetzt auf
den nächsten. Und für dich Spiel. Gilt jetzt nie wieder Wolfsburg, oder was?
Also ich muss echt sagen, die Erfahrung, ist zwar nahegelegt, du fährst eine Stunde hin, das ist zwar genial, aber wirklich toll ist es nicht.
Nee, muss ich auch sagen.
Also das Stadion ist hässlich, du kommst da rein, es ist dunkel, es ist eine hässliche Schüssel.
Nee, auch so, sag mal, Wolfsburg selber ist ja nicht besonders gastwirtlich oder gastfreundlich, ja. wenn du das da so siehst. Du hast wenig Gastronomie. Sag mal, am Wochenende ist da auch nicht viel los, ja. Verständlicherweise. Also ich wüsste auch nicht, warum, also mit welcher Werbe die Perle Niedersachsens eigentlich versucht, auch noch Gäste loszuwerden.
Ja.
Aber das muss ja auch einen Grund geben dafür.
Ja. Also nie wieder Wolfsburg.
Nie wieder Wolfsburg. Wir waren bei Patrick Ittrich stehen geblieben, der die Partie gegen Heidenheim geleitet hat. Die erste Halbzeit, wir müssen ja nicht so lange drüber sprechen, war zäh, aber wenigstens hat es Ereignisse gehabt, nämlich dass Rani das 1-0 gemacht hat.
Stimmt. Ich hab's
kurz vor der Pause.
Ich habe es auf dem Handy gesehen. Ich war mal Groundhopper-Punkt zusammen im Premnitz, im Stadion der Chemiearbeiter. Und da spielte Chemie Premnitz gegen Babelsberg 03, zweite Mannschaft. Wir hatten da eine Familienfeier und konnten parallel das Spiel gucken. Und ich habe parallel auf dem Handy unser Spiel gesehen und muss sagen, toll. Mal wieder keine Stürmertore, aber immerhin Tore.
Für uns. Ja, ich habe dann so 85. Minute rum, habe ich dann schon so gedacht, okay, mal 18 Punkte, hört sich eigentlich ganz gut an. Und Heidenheim auf Abstand gehalten. Noch in der 88. war ich damit auch völlig klar und hab gedacht, gut, wir verteidigen hier, wir wetteln zwar irgendwo, aber wir verteidigen und dann.
Ich habe in der 85. Minute ausgemacht, weil ich weg musste. Ich dachte, ach komm, das Spiel ist gelaufen, wir führen.
Und dann schickt Ibrahimovic, und zwar nicht der, sondern Traoré. Der passt in den 16er, weil Rote nicht so richtig mitbekommen hat. Also ist schwierig zu wesen, zu verteidigen, muss ich sagen. Und plötzlich steht es 1-1. Und 95. Minute, dann habe ich mir aufgeschrieben, Ecke noch, warum weiß nur Ittrich. Das war mal 1999, glaube ich, als Manchester gegen Bayern im Endspiel stand. Da hat damals Marcel Reif gesagt, Ecke noch, warum weiß nur Colina? Und daraus wurde dann auch das 1-2. Und jetzt weiß ich, wie sich Patrick damals gefühlt hat. Grüße an der Stelle, er konnte heute leider nicht. Das ging richtig in Mark und Bein. Dann plötzlich dieses Spiel verloren zu haben, was du eigentlich bis zur 90. Minute geführt hast. War nicht gut. Also die Woche danach war überhaupt gar nicht meine. Ich war richtig angefressen darüber. Und ja, da kannst du. Was brummt jetzt hier? Der Geschirrspüler?
Der Geschirrspüler.
Ja, also wenn ihr was brummen hört, ist der Geschirrspüler bei Ralf. Geschirr wird jetzt gerade trocken gemacht, scheinbar.
Klingt so.
Ja. ein Spiel, was man unnötig verloren hat, aber so sollte der den Freiburgern eine Woche später auch gehen. Heidenheim ist irgendwie, kriegst du nur erledigt, wenn du so wirklich den Kopf abschlägst oder so. Nee, das darf man jetzt ja nicht sagen. Aber du musst, also ist ja wie eine Hydra. Mhm. Ja, steht ja mal wieder auf irgendwie. Und ja, schade.
Wir waren mal wieder Aufbaugegner.
Auch da waren wir Aufbaugegner, aber das war wirklich schade, weil eigentlich hatten wir sie im Grunde genommen im Griff. Mhm. Ja, also sie haben ja auch nichts geschafft und wir haben den Fehler eigentlich nicht gemacht, uns aufzuzwingen zu lassen, dass wir ein Spiel machen mussten, sondern wir haben wirklich schön abgewartet. Willst du kurz ausmachen? Geht von alleine, okay.
Er wollte nur sagen, er ist fertig.
Ja, und Gott sei Dank hatten wir nicht allzu viel Zeit. Wir hatten ja noch ein Pokalspiel gegen Bayern.
Ja. Und wir wissen ja, Spiele gegen die Bayern sind immer so, dass die Motivation schlechthin für jeden Unioner wahrscheinlich. Endlich mal diesen Dammbruch zu haben. Wir wollen die Bayern mal mit einer Niederlage nach Hause schicken. Wir standen ja zwei Wochen davor. Und dachten, okay, wir könnten es im Pokal vielleicht den auch wieder ein Bein stellen.
Na, ich bin ja eigentlich eher so rangegangen, dass ich gedacht habe, wenn es zur Pause nicht 5-0 steht, dann haben wir schon viel erreicht.
Mhm. Ja, also, so ging es mir
also
eigentlich.
0-5. Schiedsrichter Martin Petersen hat das Spiel geleitet. Eigentlich sollte Matthias Jöllenbeck das Spiel leiten, aber das hat wohl nicht in seine Linie gepasst.
Ja, meine, gegen die Bayern hatten wir bisher 14 Begegnungen, glaube ich. Davon waren 9 Siege für die Bayern, 5 Unentschieden und ein Torverhältnis von 12-34. Also wenn man so ein, das ist ja eigentlich das sind klare Verhältnisse.
Lieblingsgegner.
Sozusagen, ja.
Nee, weiß ich nicht. Also grundsätzlich sah es komisch aus, ja, wieder gegen die Bayern zu spielen. Bei mir schweben ja da auch immer zwei Sachen in meiner Brust. Eben mal, solange der Gegner von Freitag noch im Pokalwettbewerb ist, freue ich mich eigentlich, wenn die Bayern weiterkommen. Also nicht gerade gegen uns, aber eigentlich sollten sie weiterkommen, weil ich glaube, die einzige deutsche Mannschaft ist, die denen richtig Einhalt bieten kann, zuverlässig Einhalt bieten können.
Ja, wir auch.
Ja, wir auch, aber wir haben es im Pokal auch schon mal verrissen.
Ja.
Und ich erinnere mich mit Grausen dran, das war auch das letzte Mal, dass ich in Leipzig beim Fußball war, weil ich das nicht ertragen konnte. Ich hatte da eine Aggression in mir, dass ich Menschen hätte umbringen können. Und 12. Minute sah dann auch so aus, als ob Bayern wirklich alles zu Ende macht. Ansa ein schönes Tor gemacht.
Ja.
Diesmal war es nicht abseits, sondern sein Oberschenkel, der ins eigene Tor den Ball lenkte. Würde ich sagen, ein kleiner, klitzekleiner Fehler von Freddy.
Ja.
Wenn er hochspringt, muss er den Ball eigentlich wegbekommen.
Ja, er ist drunter durchgetaucht. Und Ansa in typischer Stürmermanier, ich mache ihn rein.
Nee, ja, er war überrascht.
Ja, war überrascht. Ja, natürlich wird er nicht freiwillig ins eigene Tor schießen, aber es sah faktisch wie gewollt aus, aber ist ja nicht. Aber ja, da stand es 1-0. Und dann dachte ich, oh Gott, jetzt nimmt der Tag doch so den Lauf, wie man es immer vermutet.
Denn in der 22. Minute Aljoscha aus 20 Metern, aber ziemlich am Tor vorbei. Sag mir, wenn du dazwischen was hast.
Nö.
24. Minute, zweite Ecke von Bayern.
Ja, und Kane kommt an Ball mitten.
Ja, an die Unterlatte.
Ja.
Und dann zum 0-2 leichtes Schubsen wird überprüft. Aber ja, möchte ich auch nicht, dass er zurückgenommen wird. Also ja, ich möchte schon, dass Tore gegen Union zurückgenommen werden, aber
aber das Kuriose in der Szene war, man überprüft auf der Seite von Union etwas, um dann festzustellen, nee, da hinten war das Foul, so das Handspiel.
Das war die nächste Szene, ach, oder?
War das die nächste?
Nee, das war die nächste Szene. Das war eine 2-0.
Stimmt.
Genau. In der 36. Minute, vorher Andras aus 17 Metern nach 25, 36. Minute wirft Haberer einen Einwurf und Jonathan Tah bekommt den Ball in die Hand und dann läuft der Ball weiter und dann kommt eine Flanke von Olise auf Kane und der machte 3-0 Und es wird auf Abseits überprüft und man gibt nicht Abseits, sondern es gibt Elfmeter.
Aber auf der anderen Seite.
Auf der anderen Seite. Mein Arbeitskollege, der mal wieder dabei war, hat schon gleich reklamiert, dass es Hand war.
Ja.
Ohne dass ich das ernst genommen habe, weil ich gedacht habe, so weit weg kann ich gar nicht sehen. Also wenn er der Meinung ist, es ist Hand, ja, wird schon Hand gewesen sein. Ja, keine große Aufregung. Und dann hat er natürlich gesagt, siehst du, hab ich doch gesagt, es war Hand. Ja, und dann hat Leo da aber einen hervorragenden Elfmeter geschossen. Ziemlich eiskalt hat er Neuer verarscht. Nee, das war noch nicht der Elfmeter, wo er ihn richtig verarscht hat.
Na, er hat in die linke Ecke gehauen.
Und dann steht es nur noch 1-2. In der 44. kommt dann Wu nicht an Upamecano vorbei, leider. In der 45. Rote aus spitzen Winkel übers Tor. Also wir haben dann wirklich ins Spiel gefunden. 45+1. Leite köpft eine Freistoßeingabe von Trimi knapp am Tor vorbei. Also der Ausgleich war im Prinzip schon fast erreicht. Und dann in der 45+4 macht Olise, schießt einfach mal aufs Tor und Diogo fälscht also mit dem Kopf so ein bisschen ab, sodass Freddy keine Chance hat. Und es steht dann 1-3. Und eigentlich wurde denkst, oh, wir haben eigentlich schon fast den Ausgleich gehabt.
Ja. Ja,
war sehr unglücklich. Und ja, so ging es in die Halbzeit. Und dann in der 55. Schlägt Kane Leite ins Gesicht. Es gibt wieder Elfmeter für ihn. Und diesmal hat Leo den Harry Kane rausgelassen am Elfmeterpunkt und hat zwischendurch so ganz kurz fast gestoppt, sodass Neuer sich schon in die Ecke geschmissen hat.
Ja.
Und dann Leo einfach mal eingeschoben hat.
Genau, und da muss man sagen, das war wieder Geschichte geschrieben, denn es hat noch nie also Union ist ja dafür bekannt, Geschichte zu schreiben. In der 19-jährigen Profizeit von Neuer hat es in 906 Pflichtspielen noch nie einen Spieler gegeben, der innerhalb eines Spiels zweimal einen Elfmeter gegen ihn verwandelt. Hat es noch nie gegeben.
Leo der Erste.
Leo der Erste. Ja, muss man so sagen. Also Neuer hat bisher, stand jetzt 76 Elfmeter dagegen angetreten und hat 17 gehalten, 59 gingen rein. Und Leo ist der Erste, der es wirklich schafft, in einem Spiel zweimal gegen Neuer im Elfmeter zu treffen.
Denn, weiß ich nicht. Also dann die zweite Halbzeit war dann wirklich eine Aufholjagd sondergleichen. Wir haben die Bayern an die Wand gedrückt, muss man mal so sagen.
Das war bei uns vor der Nase. Die spielten praktisch auf unser Tor.
Ja.
Also wir, die standen vor der Waldseite.
Und bezeichnend dafür war, dass in der 91. Minute Neuer eine gelbe Karte wegen Zeitspiel bekommen hat. Ja. Und die waren, Leo fast den Ausgleich geköpft, Andras aufs kurze Eck geschossen und so weiter. Also es gab eine Vielzahl von Chancen, wo du jedes Mal gedacht hast, so jetzt ist es soweit. Aber irgendwann war dieses Spiel einfach auch zu Ende und die Bayern haben es über die Zeit geschaukelt. Und
ja, aber wir haben sie eine Halbzeit lang wirklich an die Wand gespielt und du hast nach dem Schlusspfiff gemerkt, die waren auf einmal froh.
Genau.
Die fielen um und welches Glück sie hatten, dieses Spiel über die Zeit gebracht zu haben. Und das ist, ja, müssen wir wahrscheinlich unseren Profis jedes Mal sagen, in der Kabine geht raus, die Bayern stehen auf dem Feld, haut sie weg. Ja, egal ob da Heidenheim oder St. Pauli steht, spielt keine Rolle. Hauptsache die Bayern stehen auf dem Platz. Aber es hat ja nun auch anderweitig funktioniert.
Ja, und jetzt wäre ja eigentlich noch wir sind in der Chronologie halt völlig durcheinander. Ich würde jetzt sagen, als nächstes Spiel schon gleich Freitag, aber nee, da war noch ein Spiel dazwischen auf dem Wochenende gegen Wolfsburg.
Stimmt.
Und dann erst konnten wir sozusagen den Flutlichtfreitag erleben und auf diesem Nazi-Netzwerk hat die Mannschaft, die da aus Leipzig oder aus Markranstädt kam, hier postet, endlich mal wieder was einnehmen, nämlich die alte Försterei. Ich frage mich, was die für Sachen einnehmen.
Ja.
Ja. Ich habe es nur als Bild gesehen. ja.
Ist die hatten ja auch Plakate geschaltet hier im Zentrum, ich glaube am Hauptbahnhof, der Warschauer Straße. Hm. Riesenplakate auf diesen Digitalwänden. Wie war es? Also unser Schriftzug eisern, Eisen rostet, Alu nicht. Hatten die überall da an den
Zentralen. Ach, deswegen diese Bilder mit den Töppen, die eine Aludose dann einfach mal zerdrücken. Ja. Es ist ja nur Alu.
Es ist nur Alu.
Hast du noch ein Bier?
Ja, muss ich holen.
Dann warten wir mal kurz.
Genau.
Daniel Schlager hat dieses Spiel geleitet. Ich hab keine großen guten Erinnerungen an ihn, aber ja, sein Bruder Xaver, keine Ahnung. Ja, der ist nicht sein Bruder, ist definitiv nicht sein Bruder. Ja, Daniel Schlager steht für mich eigentlich als Inbegriff für jemanden, der auch sehr, sehr viel und sehr, sehr deutlich immer wieder über den Dingen steht. Muss aber sagen, dass mir sein Stil am Freitag sehr gut gefallen hat, weil er viel laufen lassen hat und nicht alles so sehr bierernst genommen hat, wie beispielsweise David Raum gemacht hat.
Genau. Also das war...
Habe ich schon überbrückt, war in der Zeit, wo du Bier gehört hast. Hier, den Rest trinkst du bitte.
Ich muss ist leider fahren. Nicht mehr tiefkühl kalt.
Also, alles gut. Ja, ich habe jetzt über den Schiedsrichter alleine philosophiert ein bisschen.
Über den Schlager. Wir hatten ja zwei Schlager auf dem Feld.
Ja, habe ich schon gesagt. Sein Bruder war auch da.
Ach, sein Bruder? Okay, ja. Ein Schlagerfestival.
Schlagerfestival, ja. Oh, wir haben heute aber viele Möglichkeiten, einen Sendungstitel zu machen. Ja, du warst da, ich nicht.
Ja, dich hatte ja so eine komische Krankheit aus den Schuhen geholt.
Genau, ich war die Woche davor am Freitag bei meinem Enkelkind und Kinder sind scheinbar in dieser Zeit, ich hoffe, dass du das gut überlebst mit deinem Enkelkind heute, sind scheinbar wirklich eine Virenhochburg. Wobei ich glaube, dass ich mich von meiner Tochter angesteckt habe, aber es spielt keine Rolle. Du steckst ja nicht selber drin, du weißt ja nicht, dass du den Virus hast. Du kannst dich zwar jeden Tag testen, aber trotzdem, die Gefahr läuft überall rum und in den Wintermonaten ist es eben schwieriger.
Ja, ja, definitiv. Und insofern, man kann das eine trinken und man kann das andere sich einfangen. Also insofern, du hast es nicht getrunken, sondern hast es dir eingefangen. Hm.
Ja, ich war relativ sauer, weil ich ja eigentlich die ganze Woche, ich hatte zwei Weihnachtsfeiern, einmal von der FUMA am Donnerstag, habe ich mich drauf gefreut, und einmal am Freitag vom Betrieb aus, also ich wäre sowieso nicht zum Fußball gegangen, weil ich keine Lust hatte, bei einer Weihnachtsfeier auf die Uhr zu gucken, damit ich pünktlich 2 Stunden vor Spielbeginn im Stadion bin. Mhm. Insofern hatte ich meine Karte auch schon weggegeben. Seit Sonntag bin ich ohne zweiten Strich. Ja, also der Virus hat auch genau gewartet, bis es vorbei war. Ja, bis die erlebnisreiche Zeit gegessen war und man mir den Finger gezeigt hat und gesagt hat, so, und jetzt genießet.
Ja. Ja. Ja, ich bin war ja dann da, hat mich aber vorher nicht wie immer so. Du bist ja der Erste, der macht immer das Licht an. Ich komme ja meistens kurz danach. Hm. Diesmal war es so, dass ich mich mit ehemaligen Arbeitskollegen am Ostkreuz verabredet hatte und wir waren vorher noch was essen. Mhm. Und dann stand ich dann kurz, ich glaube 7:45 war es, stand ich am Ostkreuz und wartete auf eine S3, die nicht kam. Es hieß immer Zugdurchfahrt, Ahrensfelde, Strausberg, aber es kam nie eine S3. Und ich traf dann Uwe, du kennst auch Uwe, und wir standen dann gemeinsam da, warteten und stiegen dann, da kam dann irgendwann die S3, stiegen ein. Und standen dann in einem vollbesetzten S-Bahnwagen und Uwe meinte irgendwann, du, da, das ist Christoph Biermann. Ich sage, nee, das ist nicht Christoph Biermann. Na doch, das ist er. Na nee. Dann guckelt er, ich sage, okay, könnte er sein. So, dann wurde neben Christoph Biermann Platz, habe ich mich neben ihn gesetzt und dann telefonierte er. Sag, okay, die Stimme kenne ich, das ist Christoph Biermann. Mhm. Und in Köpenick, ich sag, wenn er in Köpenick aussteigt, ist es wirklich Christoph Biermann. Und er stieg in Köpenick aus und beim Aussteigen sagte ich, Herr Biermann? Sagt er, ja. Schön, was tippen Sie denn heute? Und dann sind wir dann ins Gespräch gekommen und sind dann, er entschloss sich dann mit mir den Weg über die Wuhle zu gehen und dann, wir liefen dann noch zusammen bis zum Sektor 4 und er ging dann in den Presseblock, also er ging einmal drumherum. unterhielten uns dann noch über dies und das und unter anderem auch, er tippte auf Mark Ranstedt. Er sagte, die sind gut drauf. Und naja, die letzten Spiele von Union waren ja nicht die besten. Und kam dann noch kurz auf, er ist ja in seinem Herzen, ist er eigentlich Bochum-Fan. Mhm. Und kam dann noch mal kurz auf, ja, das Thema Bochum zu sprechen. Naja, war ein sehr nettes Gespräch mit Christoph Biermann, der übrigens jetzt am 16. oder 17. in der Alten Försterei ein neues Buch vorstellt. Meinte er, und sie kommen auch? Ich sag, ja, ich guck mal. Ja, also so kleine Geschichten, die das Leben so schreibt. Mhm. Und schade, dass Christoph Biermann nirgends auf Insta ist, dass man ihn schreiben kann, sehen Sie. Der Tipp hat nicht ganz geklappt.
Ja, ist ja egal, wird er ja hören hier.
Ja.
Ja, wir haben wie immer 15 Minuten hier schwiegen gegen die.
Und hatten auch sehr ordentliches Statement.
Ja, also, das war schön, das war wirklich...
Das war
hervorragend gestaltet,
ja.
Viel Transparente und auch ziemlich lang in der Luft, also ich staune.
Ja.
Spiel lief und man hat wahrscheinlich sehr wenig vom Fußball sehen können.
Wir hatten auch so eine, also stand unten am Zaun stand der große Spruch und Christian hat es ja auch in seiner ersten Ansprache, also dann zu uns kam, diesen Spruch vorgelesen und er ist ja da auch sehr emotional, besonderes Spiel, bla bla bla. Und hat das dann auch zitiert, Höhen zelebrieren und Tiefen durchstehen, statt nur den einfachen Weg zu gehen. War natürlich mit Fingerzeig auf eine bestimmte Ecke.
Interessant, ja, genau. Und interessant war auch, dass Vater und Sohn, wie heißen die?
Die Küppers?
Küppers, genau. Ja. Bei Sky kommentiert hatten und natürlich auch das Thema Namen und eben gesagt haben, man muss sich mal vor Augen halten, was Union mit dem wenigen Geld, was sie zur Verfügung haben, eigentlich in den letzten Jahren gestemmt haben. Im Gegensatz zu, ja, ich sage doch Leipzig. Und das fand ich schon schön. Ich bin nicht Fan von Hansi Küpper, gebe ich zu. Aber was er in letzter Zeit so an Sachen rausgehauen hat, ist meistens sehr stabil.
Egal zu welchen Themen, auch
genau,
Thema und, Konstrukt.
Und sein Sohn, wer ist der?
Weiß ich auch nicht,
Corny.
Die sind beide auf Insta, die haben ein herrliches Video veröffentlicht.
Wirklich sehr angenehmer Mensch, fachlich kaum zu schlagen, weiß viel und man merkt bei beiden, dass sie Fußball gerne zusammen gucken.
Mhm.
Ja, und dass sie nicht lustig rumquatschen. Also hat mir gut gefallen.
Genau, und wir können ja, ich kann ja mal kurz sagen, also wir hatten auch so eine schwarze Plakate bei uns vor der Nase, da stand Bluten für Union drauf. Dann hatten wir Abstiegskrimi 1988, Derby-Siege und Stadtmeisterschaft.
Die Bayerns oben in der Ecke.
Genau, Pro AF und Stadionausbau, Stadionbau.
Vierte Liga stand auch irgendwo.
Genau, Vizemeister 23, Abstieg in Liga 4, Aufstieg in die Bundesliga, Reisekader, Lizenzentzug.
Genau.
Zeigt, ja, und dann Pokalsieger 68 natürlich, soll natürlich die Historie zeigen.
Hm.
Und eine Historie, die in einer anderen Ecke überhaupt nicht da ist.
Genau. Das ist natürlich so, dass das auch teilweise nicht verstanden wird, aber ist auch nicht schlimm.
Ist immer weniger verstanden wird. Das ist das Schlimme, dass das mittlerweile zu normal wird und das darf einfach nicht normal werden. Dass solche Spiele wie gegen dieses Konstrukt darf es nicht geben.
Ja, ich sag mal, wenn du die Tabelle dir gerade jetzt aktuell anguckst, ja, soweit ich weiß, hat Freiburg verloren.
Mhm.
Damit ist auf Platz 1 in der Bundesliga von allen 50+1 erfüllenden Vereinen, also Leuten, die wirklich e.V. sind, der erste FC Union Berlin Erster.
Mhm.
Also wir sind Platz 1, wir sind deutscher Meister, alle anderen können uns mal.
Ja.
Das ist ganz wichtig zu wissen, dass wir einen klaren Wettbewerbsnachteil haben gegenüber den anderen Mannschaften, die da oben sind. Und das vergessen die immer. Ja, und das vergessen wir auch zu häufig, was wir eigentlich für finanzielle Möglichkeiten haben, wenn wir immer über unsere Spieler meckern oder über unseren Trainer oder dass der eben nicht wortgewandt ist oder weiß ich was. Fakt ist jedenfalls, dass bei uns viel mit Herzblut gearbeitet wird. Und da passieren eben halt auch Fehler. Und aber das ist mir allemal lieber, als was übergestülpt zu kriegen. Ja,
ja,
selber Essen zu kochen, ist quasi ein Hochgenuss, auch wenn du mal vielleicht eine Prise zu viel Salz dran machst am Ende. Ja, oder Zucker mit Salz verwechselst oder ein bisschen einen Hauch zu viel Pfeffer oder keine Ahnung. Aber das ist dein Essen, das hast du gemacht.
Genau. Und deshalb bin ich so froh, dass die Ultras, die Waldseite, dieses Thema immer am Kochen halten. Ja. Weil du merkst es in den Gesprächen, ich will jetzt nicht sagen die Gegend gerade generell, aber du merkst in den Gesprächen bei vielen, naja, ist doch nur RB. Nee, es ist nicht nur, da steht nicht nur RB, da steht ein völliger Gegenentwurf zu dem auf dem Feld, was wir vom Fußball halten. Und das darf einfach nicht normal werden. Deshalb bin ich der Waldseite so dankbar, dass ich das immer und immer wieder betone. Und an dem Tag hieß es ja alle in Schwarz. Und es war tatsächlich so. Es war wirklich.
Selbst ich zu Hause hatte Schwarz an.
Und selbst Baumer hatte, war komplett in Schwarz.
Ja.
Und du sahst das auf in ich hab das dann im Real Life gesehen, im Streaming-Angebot. Im Streaming. Und muss sagen, das war echt beeindruckend. Das kaum rot, alles wirklich dunkle Farben.
Mhm.
Und dann 14 Minuten und 40 Sekunden fing Ali schon an, die Arme hoch. Und ey Leute, so lange kann ich die Arme nicht umhalten. Es sind noch 20 Sekunden.
Mhm.
Und dann ging es brachial los. Und bis dahin hast du nur diese Typen gehört, immer mit dem gleichen Lied.
Ja. Also. Sie haben immer alle Chancen, das mal auszunutzen, dass sie 15 Minuten sich selbst produzieren können und machen es nicht.
Nee.
Ja, und Hansi und Conny haben natürlich auch gesagt, oh, noch 5 Minuten und dann geht's hier richtig los. Ja, und so weiter. Und ich hab schon bei 11:49 halt gesagt, so noch 10 Sekunden. Ach nee, sind ja nicht 12, sind ja 15 Minuten. Weil ich gerne von der IMK auf 12 Minuten aus war. Ja.
Genau, und kurz vorher sagte er dann, glaube ich, das war der Vater, Hansi Köpper, meinte dann noch, so, jetzt schweigen wir mal und hören einfach mal
genau.
Band zu, wenn der
genau,
Stadion
das meine ich zum Beispiel, das war so, war ein Erlebnis, ja, muss ich sagen. Und dann, war ein schöner Gesang, die erste Bundesliga ist nur endlich für uns da. Im gleichen Zeitraum hat dann Diamandé mal Freddy geprüft, ordentlich, der den Tag wirklich hervorragend drauf war, also Freddy.
Der hat uns mindestens 2-3 Mal den Allerwertesten gerettet.
18. Minute, Ecke Raum, Kopfball Baumgarten aus 5 Metern, wieder Freddy zur Stelle gewesen und den Ball weggelenkt.
Also war schon in der Serie 15. Minute, es wird richtig laut.
Ja.
17. Minute, Renno, habe ich mir offen schon, rettet uns zum ersten Mal den Arsch.
Ja.
18. Minute, Renno rettet uns zum zweiten Mal den Arsch. Und wirklich grandios. Also nicht nur einfach mal gehalten, sondern richtig.
Und in der 26. haben wir dann so eine richtige, also in der 8. Minute hat Wu eigentlich eine Chance, das Tor zu machen.
Ja.
Wo er alleine aufs Tor losläuft, aber viel zu aufgeregt ist und einfach mal völlig überhastet abzieht, wo er noch laufen kann. Und dann die erste richtige Chance ist nach Flanke von Ansa, wo Haberer knapp verpasst. Ja.
Ja.
Und in der 37. nimmt sich Yannick Weihnachtsurlaub und räumt Diamandé gnadenlos ab und bekommt die 5. gelbe Karte.
Ja, aber ich muss sagen, das war aber richtig so zu machen. Und weil genau dieses Feuer musste auf den Platz und genau das haben sie ja gezeigt. Sie haben wirklich jeden Zweikampf angenommen. Sie haben sind hinterhergerannt. Sie haben die Leute gedoppelt. Du hast immer gesehen, da wo ein Markranstädter steht, stehen zwei Unioner. Und so muss man diese Spiele angehen und denen einfach nicht den Spielraum lassen.
Und dann hat Yannick nochmal in der 46. Minute die Chance aus 8 Metern und knapp am Tor vorbeigeschossen. Aber dann kam die zweite Halbzeit und Ralf, das war zum Zungeschnalzen.
Die können Fußball spielen, ne? die Unioner.
Was hat denn Steffen Baumgart aus dieser Mannschaft gemacht?
Ja.
Also dass man natürlich, sag ich mal, gegen die Erfinder des Gegenpressings mit Gegenpressing Erfolg haben wird, ist abzusehen. Aber kommen wir zur zweiten Halbzeit. Ja. 50. Minute habe ich mir aufgeschrieben, Raum sieht gelb und zwar alleine dafür, dass er überhaupt da ist. Er hat selber nicht verstanden, warum er gelb gesehen hat. Ich kann Ihnen sagen,
wegen Meckern.
Geh einfach weg.
Ja.
Ja?
Also ich habe aber noch nie erlebt, dass jemand meckert, weil es ein falscher Einwurf war.
Ja, der ist der ist mit seinem Leben unzufrieden. Der ist einfach in sich selbst keine Ruhe, deswegen kriegt er dafür gelb. Also ich habe das vollkommen verstanden, dass er gelb gesehen hat, er nicht. Ich kann es ihm aber erklären. Ständig zu meckern, ständig zu reklamieren, ständig irgendwas zu sagen, nervt.
Ja, genauso wie Baumgartner, heißt der so?
Ja, ja.
Der ständig sich irgendwie das Gesicht hielt oder den Fuß hielt und nie war was. Nie.
Und das so, dann 57. Minute. Leipzig hat den Ball in der eigenen
Abwehr. Ja, in der 55. muss man da sagen.
Ah ja, das war auch.
Döki. Hm. Naja, ich glaube, der Magranstädter wäre durch gewesen. Hm. Er macht das einzig Richtige, was ihm noch einzig bleibt. Er hält ihn fest. Hm. Ja, was gibt es für Festhalten?
Gelb.
Ja, Gott sei Dank, nicht, er war zum Glück nicht letzter Mann, aber.
Ja, ist okay. Aber
muss wie gesagt, er mitnehmen.
Leipzig hat den Ball und Kämmlein, Köhn und Ansa machen Gegenpressing. Also wirklich vom allerfeinsten Gegenpressing. Dann bekommt Aljoscha den Ball, nimmt Wu mit, legt den ab auf Berg, der macht einen Beinwechsel und zieht einfach mal ab. Also das war eine Kombination, das ging einmal über das gesamte Spielfeld rüber auf die andere Seite. Das war rausgespielt.
Ja, und weil Kämmlein hat den Akranscher nicht einfach aussteigen lassen, sondern hat ihn wirklich technisch ausgespielt.
Ja.
Also es war
Und wie gesagt, ich habe mir ich habe mir auf ARF-TV nochmal angeguckt, mehrmals die Szene, weil die einfach sinnbildlich war für ihr habt nie Ballbesitz, doch wir haben Ball, wir können Ballbesitz. Und lange Zeit war ja so, dass man immer über unsere Stürmer gemeckert hat, dass sie nicht treffen. Ich finde ja, dass Ansa gegen Bayern getroffen hatte. Also nicht nur im Pokal, sondern auch im Spiel, wo man ihm das ja zurückgepfiffen hatte, weil er hauchzart im Abseits stand. Aber ist ja auch ein Stürmertor irgendwo. Aber ist okay, dass die Leute darüber meckern oder dass sie unzufrieden sind. Kein Stürmertor, weiß ich was alles.
Aber letztlich ist es doch egal, wer die Tore macht.
Letztlich ist es egal. Aber Berg war ja fassungslos für sich selber, wie geil er das gemacht hat. Und dann rennen die auf die Eckfahne alle. Also,
ja.
Und Querfeld gratuliert Berg erst und rennt dann auf Aljoscha und zeigt ihm.
Naja.
Ja, also das fand ich so echt stark.
Ja, in dieser Situation, kommt dann erst beim anderen Tor, aber in dieser Situation haben wir so gejubelt. Hm. Ich habe es zu dem Augenblick noch nicht gemerkt, dass mein Handy wahrscheinlich auch den Abflug gemacht hat.
Okay.
Und als dann das nächste Tor fiel, also das nächste von uns, wollte ich ein Foto machen von der Anzeigentafel. Da waren schon ein paar Minuten vergangen. Ich glaube, wann war denn das 3:1? Wann war denn das 2:1?
Oh, das war 64.
Genau, bis da,
also sieben Minuten.
Da wollte ich ein Foto machen und dachte, wo ist mein Handy? Scheiße, wo ist mein Handy? Und dann Mara stand neben mir, da, Mara, mein Handy ist weg. Und dann haben sie Licht angemacht und haben geguckt, nichts zu finden. Und Mara sagt, ich rufe mal dein Handy an. Auf einmal 5 Meter unter mir. Ich habe ja ein Handy. Wie kommt das denn da runter? Ja, und da war mein Handy, Gott sei Dank, die Panzerschutzfolie hat ein paar Schläge abbekommen, aber ansonsten ist alles heiler.
Schön.
Ja, nun, das war das Ergebnis des 1:0. Bierdusche und Handy verloren.
Dann verliert Ansa im Mittelfeld den Ball und die, habe ich auch geschrieben, kombinieren sich durch bis zu Gomez. Köhn war schon offensiv und fehlt deswegen hinten und die machen dann einfach 1:1.
Du saßt da schon an der Mittellinie. Das wird.
Dann darfst den Ball nicht verlieren.
Nee.
Das ist im Vorwärts.
Ja.
Also das ist Ansas Fehler gewesen. Der Mann ist noch jung, lernt er noch. Aber du darfst den Ball so nicht hergeben an der Mittellinie, wenn du im Vorwärtsgang bist. Dann lieber den langen Ball irgendwo hinfeuern und sich neu formieren. War ein Gegentor mit Ansage.
Ja.
Ansa.
Vor allem, du sahst doch im Vergleich, dieser Gomez, der steht frei da drüben.
Ja.
Der nächste Spielzug, der Ball landet bei ihm.
Ja.
Und das Ding war drin.
Aber dann, gut gemacht. War dann auch nicht mehr zu verteidigen.
Nee.
64. Kämmlein erobert den Ball, nachdem Trimi vorher schon mit einer Flanke versucht, Elias gesucht hat, im Verbund mit Danilo, also Aljoscha, hat sich sozusagen den Ball geholt. Danilo hat ihn nochmal richtig gesichert und dann spielt der Doppelpass mit Wu, sieht Trimi, der in den freien Raum läuft, und spielt mustergültig ihn an und Trimi mit Glatz, Auge und ja, was nicht alles.
Butterweich.
Butterweich, genau zu Ansa und
er stand ja auch sträflich frei. Darfst du natürlich als Verteidiger auch nicht.
Sowohl Trimi ja, stand sträflich ja, frei. Ja, genau. Also ein schöner viereckiger mhm, Raum von bestimmt 20 Quadratmetern.
Ja, das Trimi Platz hatte. Genau unten bei uns vor,
ja, genau,
vor der Sicht und wurde nicht angegriffen, okay. Und dann diese butterweiche Flanke.
Ja.
Meine erste erst kurz vorher eingewechselt worden. Und Haber hat es natürlich vorher auch immer mit Flanken probiert, die, hm, aber die passten nicht. Also die gingen oftmals zu weit oder waren zu kurz. Und Trimi kommt rein und die Flanken kommen, Eckbälle und die Flanken, die kommen zielgenau.
Hm. Aber das war natürlich 2-1. So, denkst du dir,
ja,
boah, schön wieder zurück ins Spiel gefunden.
Ja.
Und was für ein Spielzug.
Ja.
Und dann kamen dann ein paar Wechselfenster, dann kam Skarke unter anderem und der hat dann den in der 87. André Ilic nicht gesehen, leider. Ja.
Und da war meine Vermutung, also als wir das 2-1 gemacht haben, habe ich mir aufgeschrieben, Magransch kommt nicht mal bis über die Mittellinie. Weil,
ja, war schon interessant.
Genau, weil ich dachte eigentlich, wir führen 2-1, wie üblich, wir ziehen uns zurück und lassen denen den Ball. Und genau das Gegenteil haben wir gemacht. Hm. Wir haben die hinten eingeschnürt und haben versucht, noch ein Tor
wir
zu
haben,
machen.
Wir haben aus Heidenheim gelernt.
Ja.
Wir haben eben nicht mehr gebettelt, sondern wir haben wirklich das Spiel weiter dominiert und überall alles überragte Aljoscha Kemplein, muss man mal so sagen. Also, wie gesagt, 87. hätte Tim Skarke durchaus André Ilic sehen können, der völlig frei stand und dann hätte auch Ilic sein erstes Tor gehabt. Toll gewesen,
ja.
90 plus 1, Werner bringt Werner. Den musste ich bringen.
Der ist gut, das wäre auch schon ein Titel. Werner bringt Werner.
Ja, und dann 93. Minute, also 90 plus 3, weiter Abschlag von Freddy auf André. Der legt ab auf Andrasch und startet dann sofort. Und Andrasch sieht das auch und gibt Ilic den Ball zurück. Und im Gegensatz zu Tim Skarke hat André genau gesehen, dass Tim Skarke frei ist, spielt zu ihm rüber und ja, Rest ist Geschichte.
Und das war aber auch nicht leicht. Der hat den ja im vollen Lauf praktisch gleich abgezogen. Und
ja, Skarke kann nicht anders.
Ja.
Er kann nur so schießen, aber dass er dann nochmal getroffen hat,
ja,
da musste so ja Baumgart grinsen.
Und er zeigte dann auch in die Kamera, glaube ich, ja, den.
Ja.
Dann haben wir 3 Stürmertore. Genau. Wir können es noch. Ja, es war einfach dann Euphorie pur. Man muss sagen, es hat sich ja dann auch gezeigt, also ich glaube in der Sportschau habe ich gelesen, Abwehrkünstler gegen technische Überlegenheit, aber so war es ja eigentlich nicht. Wir als Abwehrkünstler haben gezeigt, was wir auch spielerisch drauf haben.
Ja, das meine ich doch, das war eine Metamorphose unserer Truppe, also man muss mal sagen, wie gesagt, zu Recht wird Steffen Baumgart immer wieder, zu Recht wird Steffen Baumgart immer wieder kritisiert für bestimmte Sachen, die er macht, aber er bringt der Mannschaft das Fußballspielen bei.
Mhm.
Ja, und wir haben alle mal gesagt, wenn Aljoscha Kemplein wieder im Vollbesitz seiner Kräfte ist nach der langen Verletzung, der wird immer besser und das ist ein Spielgestalter, ein richtig geiler Spielgestalter, der Schnitt und Angelpunkt ist und man kann natürlich man kann André Ilic als sonst was bezeichnen oder Wu Yong, die irgendwie nie ein Tor schießen, aber die sind so wichtig,
ja,
dass er mit denen kommuniziert auf dem Platz, dass er den Ball mal rüberschiebt. Also wie heißt der Bruder, der bei Real Madrid gespielt hat?
Kedira?
Nee.
Groß?
Groß, genau. Wie heißt denn der? Toni. Ja, ist mir nicht eingefallen. Von der Felix-Bruder sozusagen. Der hat ja auch diese Züge, dass er den Ball immer wieder quer spielt und querpass Toni hat, da wäre ich natürlich drauf gekommen, dass er immer wieder den Ball auch mal langsam macht, dann wieder schnell. Und genau das macht halt Joscha auch und sehr gut. Und ich glaube, solange er bei uns ist, werden wir noch viel Freude an ihm haben. Und natürlich geht man mit so einem 3-1 in den Freitagabend sehr beschwingt.
Ja.
Ja. Übrigens nach dem Bayern-Spiel war ich erst um 2:30 zu Hause.
Oh.
Es war noch eine lange Abseitsfalle. Bayern-Spiele sind bei mir immer tödlich irgendwie. Fällt mir gerade ein, aber diesmal war ich ja schon zu Hause, insofern war nicht, also ich wäre wahrscheinlich auch lange geblieben, weil es einfach schön ist zu gewinnen. Und du guckst Fußball dann ganz anders.
Ja, du kannst dich bequem am Samstag hinsetzen, kannst das Sportstudio gucken, hast da noch Heisi und Trimi im Sportstudio.
Die auch jeweils getroffen haben, immer unten, immer oben.
Ja, genau, beide. Und ein super cooles Interview. Man muss sagen, die Müller-Wohlfahrt, Hohenstein, war auch gut informiert, muss man dazu sagen. War ein gutes Interview, war fachlich gut.
Trimi hat erzählt, dass er bald Trainer bei uns wird und dass er eigentlich, also genau, man weiß nicht genau, wie er gemeint hat, aber er hat gesagt, er hat eigentlich schon eine Trainingsstelle frei.
Naja, Aussagepunkt war ja grundsätzlich, er könnte sich vorstellen, er hofft, dass er nochmal nächstes Jahr nochmal einen Vertrag bekommt und dann vielleicht mit 40 seine Karriere in Berlin beenden kann. Und er könnte sich auch vorstellen, hier zu bleiben.
Und dann hat er aber gesagt, er hat schon eine Trainerstelle.
Genau, er macht gerade den B-Schein und könnte sich auch im Nachwuchs vorstellen, da Trainer zu werden. Und es war dann ein cooles Bewerbungsgespräch. Ich meine, Heisi ist noch ein bisschen weit davon entfernt, mit 27. Aber war ein cooles Interview gestern.
Ja, wir können wirklich stolz sein darauf, dass, was wir für Vertreter haben. Also Christopher Trimmel kennen wir alle, Lisa Heise war nicht minder begabt in ihrer Redekultur und so weiter, also sie haben sich wirklich gut verkauft und das war dann nochmal sozusagen für den Sonnabend auch nochmal was fürs Herz zum Ende des Tages, insofern. Ja.
Ja, und jetzt, und nach dem Spiel sah unser Spielfeld aus.
Ja, die sollen sich mal nicht ins Hemd machen. Ja, wir haben morgen noch mal ein Spiel, dann ist Weihnachtssing. Ja, und
dann kommt ein neuer Rasen rein.
Also, mein Gott, die anderen Plätze sehen auch nicht besser aus. Also, das ist Quatsch. Nee. Also, morgen um 18 Uhr, also am 15. 18 Uhr in der Alten Försterei gegen die Eintracht. Dann am 20. entweder im Max-Morlock-Stadion gegen Nürnberg oder in Köln-Münningersdorf gegen den FC. Ja. Kann man sich aussuchen?
Ich glaube ja, ich fahre nach Nürnberg. Viele andere auch, die sich dann gegen Köln entschieden haben. Meine, ins Max-Morlock-Stadion muss man einfach mal. Das ist ein geschichtsträchtiges Stadion.
Alles
muss man
gut. Einfach mal hin. Ich bin da gar nicht in Deutschland. am 23. Weihnachtssingen, am 5. Januar 18:30 im Erzgebirgsstadion gegen Wismut Aue. Und am 10. kommt Urs.
Ja.
Ja, das wäre sozusagen meine Zettel.
Ja.
Jetzt erzähl mir, ob du noch was hast.
Nö, ich habe auch nichts mehr.
Ist ja nicht so lang geworden, wie ich dachte.
Ich freue mich morgen auf die... Das ist kurioserweise, das ist bei mir kurios. Ich freue mich aktuell, und das habe ich auch nicht, ich habe das auch mit Bettina schon mal besprochen, ich freue mich aktuell viel mehr auf die Frauenspiele als auf die Männerspiele. Ich weiß nicht, warum. Meine, die Frauen, das Resümee muss man mal ziehen. Wir haben ja dann jetzt das letzte Vorrundenspiel, also das letzte Hinrundenspiel. Mit Nürnberg beginnt ja schon die Rückrunde.
Ach echt?
Meine Frauen, ja, das erste Spiel war ja hier bei uns gegen Nürnberg.
Ja, Nürnberg wurde jetzt ja schon verdroschen von Wolfsburg und heute haben die Bayern den HSV verdroschen.
Sehr gut.
Also 6:0 und 6:1.
Das kommt uns entgegen. Meine, wir sind Platz 11, zumindest waren wir es bis gestern. Ja, ich habe mir, gut, das waren vielleicht die Träume, die man vorher hatte. Ich habe mir mehr vorgestellt. Oder nee, nicht mehr, ich habe mir eine bessere Platzierung vorgestellt.
Ja, wir dachten alle, wir sind schon weiter, aber das ist natürlich die Bundesliga und die fordert auch ihren Tribut in Form von Geschwindigkeit, in Form von Spielstärke, allem. Also ist eben die höchste Spielklasse und die hat natürlich den Anspruch, auch als höchste Spielklasse zu gelten. Du hast natürlich zu viele Gegner, die das schon kennen, die Erfahrungen in dem Bereich gesammelt haben. Du hast mit der Eintracht, mit Wolfsburg, mit Bayern, aber auch mit Bremen und Leverkusen und Hoffenheim Mannschaften, die wirklich den Frauenfußball schon sehr lange veranstalten und die auch eben wissen, worauf es ankommt und die auch teilweise englische Wochen auch in Längen haben oder so oft noch kennen und dementsprechend auch ihren Kader so belasten. Und wir waren verwöhnt von 2 Jahren nicht verlieren. außer in Frankfurt. Wir haben Leipzig 5-0 geschlagen und 3-1, also insofern in diesem Jahr schon mal 8-1.
Ja.
Dafür, dass wir was holen wollten in der alten Försterei, war nicht so viel.
Zum Thema Eisen rostet, Alu nicht.
Ja, genau. Grundsätzlich müssen wir auch kleinere Brötchen backen, aber ich glaube, dass das mit der Start der Rückrunde vieles anders wird. Also wir werden sicherlich nochmal den Kader auch verbreitern müssen, damit es auf mehreren Schultern liegt. Wir werden diese Saison hoffentlich nicht absteigen und nicht in Abstiegsnot kommen. Auch wenn Essen gerade viel Punkte sammelt wie ein Eichhörnchen, so sind wir doch noch weit weg davon, von denen geschluckt zu werden. Und wir spielen noch auch gegen Jena, Essen und den HSV und Nürnberg jetzt. Also es kommen auch noch wieder Gegner, die nicht Bayern, Wolfsburg, Frankfurt heißen. Und insofern, ja, mal gucken.
Ja.
Und dann muss man sich konsolidieren, dann muss man sehen, wie man die zweite Saison angeht und dann muss man irgendwann sicherlich auch mal dann planen, nicht ewig in der Champions League zu sein, aber einmal zu gewinnen. Wie man so schön gesagt hat, war ja gestern auch Thema.
Genau.
Ja. Und es ist, glaube ich, ein sehr, sehr schwieriges Ziel, das zu schaffen, aber warum denn nicht? Ja, und ja.
Ja, also den Frauen traue ich es zu. Der Wille ist da. Das wäre so mein großer Wunsch, dass Heisi es wirklich vielleicht mal in die Champions League schafft. Wo man sagen kann, okay, selbst in der C-Jugend angefangen, das wäre das so ein Märchen nach dem Motto, in der C-Jugend angefangen.
Ich finde, ihr Leben ist jetzt schon ein Märchen.
Ja, ist es definitiv. Wir kennen das Interview noch von vor 12 Jahren oder 13 Jahren, wo sie sagen, mein größtes Ziel ist mal mit Union in der Bundesliga zu spielen. Und bingo, sie ist in der Bundesliga. Aber wenn sie dann in der Champions League mal spielen würde.
Ja, ich finde ja diese Champions League viel zu aufgeblasen. Also es ist natürlich für jeden Fußballer, für jede Fußballerin ein erstrebenswertes Ziel, aber
naja, es ist eine Gelddruckmaschine für die Vereine.
Das ist es. Und das muss man ja dann alles auch mitmachen und da braucht es dann wieder TV-Abos und Auswärtsfahrten und weiß ich was alles, wo du dann hinfahren kannst. Also grundsätzlich ist die Bundesliga eigentlich unser Kerngeschäft und freue mich eigentlich jedes Jahr, wo wir Bundesliga spielen, gerne mit zwei Teams in der Bundesliga. Lustigerweise hat die Hertha vor 14 Tagen erzählt, dass sie jetzt ihren Frauentrainings Campus zertifizieren will, um als erste Berliner Mannschaft einen Frauenplatz zu haben. Ja, hier seht ihr mal meine lange Nase. wir haben ab 1.1.2026 haben wir einen zertifizierten Frauentrainingsplatz.
Ich glaube, die höchste Bewertung, ne? Die
ja, genau.
B, bla bla blub, irgendwas.
Genau, und insofern macht Union so viel richtig, aber in kleinen Schritten. Und kleine Schritte tun uns echt gut. Und wenn Steffen in Köln noch was Zählbares holt, wenn ihr in Nürnberg noch was Zählbares holt, dann ist das ein gutes Jahr gewesen.
Ja, und was auch gestern in dem Interview beim ZDF war, es wird ja ein gemeinsamer Trainingsplatz gebaut. Also die Frauen und die Männer werden sich ein gemeinsames Gebäude teilen, ein Funktionsgebäude. Sie werden sich den Trainingsplatz, es gibt zwei, einmal für die Frauen, einmal für die Männer, sie werden zusammen trainieren. Und das ist viel mehr richtig kann man da nicht machen. Also es ist doch jetzt mal an der Zeit, dass auch die anderen Vereine sagen, lasst uns das doch jetzt mal so angehen, dass es keine Unterschiede mehr, also Unterschiede wird es natürlich immer geben, auch im Gehalt. Aber das fordern ja die Frauen und die wollen ja nicht genauso viel wie die Männer. Die wollen einfach schon eine faire Bezahlung.
Genau, sie wollen davon leben können.
Genau, und das ist doch jetzt endlich mal die Zeit dafür, zu sagen, okay, man sieht es am Beispiel von Union, muss ja auch keiner so sagen. Aber das Beispiel ist ja prägnant. Man kann ja trotzdem sagen, Union macht einiges richtig, warum können wir das nicht auch machen? Und dann würde man so viel was Gutes tun.
Und wollen wir das ausklingen lassen, wa? Ja. Wir werden uns dieses Jahr nicht mehr hören. das wird alles zu knapp und Weihnachten steht vor der Tür und wir werden in der ersten Januarwoche sehen, dass wir nach Wismut Aue noch einen Termin finden, irgendwie vernünftig miteinander zu reden und die Saisonvorbereitung sozusagen machen und vielleicht mal gucken, was Patricks Lieblingsjahreszeit hervorgebracht hat, nämlich die Transferperiode. Wird ja auch wieder spannend.
Ja.
Bleibt da, kommt da. Wer geht, wer kommt. Wollte ich eigentlich sagen, nicht bleibt da, kommt da. ja, man munkelt ja schon einiges. Ja. Habt ein schönes Weihnachtsfest. Habt morgen viel Spaß im Stadion. Ich werde aus Gründen der Genesung morgen nicht zugegen sein. Ich will das nicht gefährden, dass ich in den Urlaub fahre. Mhm. Und ja.
Wer will und wer kann, wir sehen uns am 20. dann vielleicht in Nürnberg. Mhm. Im Max-Morlock-Stadion. Guckt es euch mal an. Lohnt sich, hoffe ich zumindest. Und ansonsten schönes Weihnachtsfest. Ein schönes
Weihnachtssingen.
Weihnachtssingen am 23. genau. Dann einen Tag später lasst euch reich beschenken. Ja, genießt die Feiertage und kommt gut ins neue Jahr.
Und denkt auch an die, die nichts bekommen und das, genau. die nichts haben und auf der Straße leben. Und ja, und kommt gut ins neue Jahr und dann hören wir uns schon wieder.
Genau, in diesem Sinne, kommt gut rein, wir sehen uns und hören uns.
Tschüss.
Tschüss.
Und gute Besserung, Sebastian.
Achten Sie bitte beim Aussteigen auf Ihre Trittsicherheit und den Straßenverkehr.